Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns segnest und dass du die Predigt zum Segen sein lässt. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich habe zu Hause bei mir einen kleinen Garten. Nicht groß, aber und vor allem Wiese. Ja, kann dann da sich schön drauf spielen und so. Die Wiese ist aber bei weitem nicht perfekt, sondern die hat überall so ihre Löcher. Und mein Ziel ist es natürlich, die Wiese immer besser auszugestalten, dass die so richtig eine schöne englische Wiese ist, so das Ziel, oder? Und da bin ich zum Action-Laden gefahren. Letzten Herbst, und ich habe mir noch so ein paar Grassamen gekauft, und ich habe dann im Internet danach nochmal nachgelesen, wie sät man die am besten und sowas, und da stand dann, ganz wichtig ist, dass die Samen, die du kaufst, dass es gute Qualitätssamen sind, ja, sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es gar nicht geht, und ich habe halt für 2 Euro vom Action so ein Riesending gekauft, gell, und habe dann gedacht, oh, das kann eigentlich nichts werden, und ich habe dann absichtlich mal extra viel hingeschmissen, in der Hoffnung, dass ein bisschen was davon vielleicht tatsächlich auf geht. Wenige Tage später, ich stand dann immer draußen mit meinem Wasserschlauch und habe Wasser gesprüht, und wenige Tage später ist es tatsächlich passiert, dass die Grassamen alle aufgegangen sind, also wirklich gefühlt alle, und ich habe mich so gefreut, weil ich habe gedacht, vom Action, das kann eigentlich nicht funktionieren, ja, mit diesen Grassamen, und ich hatte einfach Riesenfreude, dass es funktioniert hat, und dieses ganze Gebiet hat sich dann aufgefüllt und sah für einige Tage richtig, richtig gut aus. Und dann bin ich in Urlaub gefahren. 2,5, 3 Wochen Amerika-Reise. Ja. Und es hat sich dann leider, war dann leider zu einer Zeit, wo es relativ trocken war und nicht viel geregnet hat. Und dementsprechend bin ich zurückgekommen aus Amerika, und das Ganze sah ungefähr genau wieder so aus. Also das Bild habe ich heute Morgen gemacht. Hier war das schöne Gras. Ja, das ist jetzt alles wieder weg. Ich habe mich so gefreut gehabt, als es aufgegangen ist, und habe gesagt, endlich wieder Gras, und dann habe ich mich einfach nicht richtig darum gekümmert, und dann ist es wieder völlig eingegangen und sieht jetzt eigentlich aus wie davor. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, worauf ich heute ein bisschen raus will, oder? Ich glaube, dass es oft bei uns in der Kirche als Christen auch passiert, dass Samen aufgehen, ja, dass wir jemand vom Evangelium von Jesus erzählen, und da geht ein kleiner Same auf und wir freuen uns da drauf, und dann sagen wir so, jetzt haben wir unsere Arbeit getan, so weiter geht's zum nächsten. Also bei mir war das so damals, als ich aufgewachsen bin. Ich war bei ganz vielen Jungschar-Camps, Jugendcamps, und bei jedem Camp gibt's ja so am letzten Abend so einen Abend, wo man am Lagerfeuer sitzt, und dann gibt's einen Mitarbeiter, mit dem kannst du beten und dann dein Leben einfach Jesus geben oder sowas. Und ich habe das, glaube ich, auf jedem Jugendcamp mal gemacht, so ungefähr. Weil ich bin da immer hin und habe mein Leben Jesus gegeben und sowas. Und da habe ich aber festgestellt, naja, so einfach ist das ja alles doch nicht. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, naja, nächstes Camp machen wir das halt wieder. Ja, also das war so richtig wie da ist was aufgegangen in mir, und dann ist es aber irgendwie auch schnell wieder verwelkt. Und dann habe ich halt ein nächstes Camp gebraucht, und dann ist was aufgegangen und dann ist es verwelkt. Wir schauen uns heute unsere Aufgabe als Kirche an, dass wenn was aufgegangen ist, dass dann die richtige Arbeit eigentlich erst anfängt. Ja? Und dass es ganz arg wichtig ist, dass wir als Kirche da bereit sind für Menschen, wo was aufgegangen ist, und diese aufnehmen können. Wir schauen uns heute an, wie wichtig es ist, dass wir als Kirche Christen auf ihrem Glaubensweg begleiten. Ich glaube tatsächlich, dass das, also ich habe letztes Mal darüber geredet, wie ich glaube, dass es eine unserer Schwächen ist, Menschen für den Glauben zu begeistern. Ich glaube, dass es eine unserer Stärken ist, als FEG Herzogenaurach Menschen auf ihrem Glaubensweg zu begleiten. Also wenn ich anschaue, woher unser Gemeindewachstum herkommt, dann ist es wenig so, dass Menschen, die Jesus nicht gekannt haben, zum Glauben gekommen sind. Was allerdings viel passiert, ist, dass Menschen, die hier oder im Umkreis wohnen, die keine Kirche haben, die keine kirchliche Heimat haben, dass sie bei uns in der Gemeinde eben Heimat finden und so Jesus besser kennenlernen können und Wurzeln schlagen können. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Ziel als Gemeinde, oder? Und eine der wichtigen Aufgaben, die wir haben, und die schauen wir uns heute mal ein bisschen an. Ich möchte euch heute mal ein bisschen von Kirche überzeugen und von der Wichtigkeit einer Kirche, für Christen eine Kirche zu haben. Und wahrscheinlich muss ich da weniger zu euch sprechen, ja, weil ihr seid ja hier, und mehr zum Livestream da oben. Ja, ich sehe euch. Ja, ja. Die Wichtigkeit einer Kirche. Aber vielleicht kann es für alle ihr, die ihr jetzt im Saal seid, auch nochmal so vielleicht ein ganz neues Herz für die Wichtigkeit unserer Arbeit, die wir machen, geben. Oder auch nochmal zeigen einfach, wie du dich vielleicht auch investieren kannst in das, was wir tun. Wir haben uns diesen Vers angeschaut vor 2 Wochen. Matthäus 28, Vers 19. Der große Missionsauftrag. Und zunächst hatten wir die ersten 2 Verben uns angeschaut. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ja, also das ist so der Missionsauftrag. Und dann geht es aber noch weiter, da hört es nicht auf, nachdem die Menschen Jünger geworden sind, also Nachfolger von Jesus. Sondern es heißt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir wollen uns heute, dieser Teil hier hinten, der kommt nächste Predigt, wir wollen uns heute hiermit auseinandersetzen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe ist eigentlich schon immer ein Kirchenbegriff, könnte man sagen. Ja, also was brauchst du für eine Taufe? Du brauchst erstmal Wasser, also entweder mit dem Fluss oder du spritzt es dann ein bisschen aus einem Schälchen. Ja, du brauchst definitiv Wasser fürs Taufen und du brauchst fürs Taufen eigentlich auch einen Pastor. Ja, also taufen kannst du dich nur schwer selber. Es gibt da dieses witzige Reel auf Instagram, wie da einer ist, der getauft wird, ein kleines Kind ist getauft worden, da ist der Pastor und der redet über Taufe und er redet und er redet und irgendwann sagt das Kind, jetzt tauf mich doch endlich und wirft sich so selber ins Wasser rein und tauft sich praktisch selber in diesem Moment. Ja, aber wir alle wissen, dass Taufe nicht so funktioniert. Ja, du kannst ihn einfach selber taufen, ja, sondern du brauchst einen Täufer. Du brauchst jemanden, der tauft. Wenn wir getauft werden, dann sagen wir ja immer, begraben mit Christus im Tod und auferstanden mit ihm zu neuem Leben. Ja? Das heißt, in der Taufe identifizieren wir uns ganz mit dem Leib Christi. Wir sagen, was dem Leib Christi passiert ist, das passiert in dem geistlichen Sinne uns. Wir werden also in der Taufe Teil des Leib Christi. Wir werden in der Taufe Teil des Leib Christi. Ja? Wir werden in Christus hineingetauft und gleichzeitig in den Leib Christus hinein. Ja? Deshalb ist Taufe immer ein Kirchenbegriff, etwas, das in der Kirche eben praktiziert wird. Und wir schauen uns jetzt, wie gesagt, diese Engelskala an, die wir vor 2 Wochen schon mal gesehen haben. Die beschreibt im Prinzip den Prozess eines Menschen, im Leben eines Menschen, wie er sich entwickelt. Und wir haben gesagt, der Punkt 0, also das Ganze ist vom James Engel, hat überhaupt nichts mit den fliegenden Engeln zu tun. Und beim Punkt 0, das ist so der Punkt, wo jemand Jesus wirklich in sein Leben aufnimmt und Christ wird, ja, wo eine neue Schöpfung wird, wie die Bibel das sagt, das passiert hier. Und wir haben vor 2 Wochen gelernt, dass es davor einfach einige Schritte gibt, die passieren müssen. Zum Beispiel muss diese Person natürlich erstmal wissen, dass es ein Evangelium gibt und was dieses Evangelium ist und die Implikationen des Evangeliums verstehen und verstehen, dass das was Schönes und Gutes ist und dass man das auch selber braucht. Und also da gab es eben diese viele verschiedene Schritte und heute schauen wir uns das hier an. Also heute schauen wir uns an, was denn danach passiert, wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast und dann was? Wenn das Gras aufgesprießt ist und dann was? Und dieser James Engel, der sagt also bei +1, da kommt die, er nennt es die Evaluierung der Entscheidung. Ja, also du hast dich gerade für Jesus entschieden, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du jemals so eine Entscheidung gemacht hast oder am nächsten Morgen aufgewacht bist und so gedacht hast, oh nee, was habe ich denn da gemacht? Also mir persönlich geht es öfter so. Ich habe vor einiger Zeit mal so ein Predigtbeispiel gemacht. Manche erinnern sich, da habe ich 2-Euro-Stücke unter die Stühle geklebt, ja, und habe gesagt, ja, das sind die Talente und ihr könnt die mitnehmen und macht was draus. Und ich habe das verglichen mit der geistigen Welt und sowas. Ich hatte für diese 2-Euro-Stücke am Tag davor meinen Beamer verkauft. Nachdem haben wir immer Filme geschaut, ja, und ich habe den verkauft und dann habe ich diese 200 Euro, die ich dafür kriege, zur Bank gebracht und habe dafür 2-Euro-Stücke geholt, die ich dann alle auf den Stuhl geklebt habe. Ich habe gedacht, super, Illustration, lohnt sich, Königreich Gottes und sowas. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht an dem Montag, an meinem freien Tag und wollte meinen Beamer anschalten und einen Film gucken und ein bisschen zu chillen. Habe so gedacht, was habe ich eigentlich da gemacht? Ja, habe das dann richtig bereut auch so am nächsten Tag. Oh nee, da habe ich eine Entscheidung gemacht am Tag davor, hätte ich doch bloß nicht. Ich benutze die Illustration jetzt zum zweiten Mal, dass sich das auch lohnt. Ja, also das Geld muss ich irgendwie noch lohnen, dass ich meinen Beamer verkauft habe. Vielleicht rede ich nächste Woche nochmal davon. Und so geht's ja oft so. Wir machen eine Entscheidung, weil wir sehen, dass irgendwas gut ist oder wie auch immer, und dann merken wir doch, weiß jetzt auch nicht so ganz genau. Ich glaube, dass das tatsächlich ein bisschen ein Problem ist, wenn wir anderen vom Evangelium erzählen wollen, dann machen wir das ja immer positiv. Ja? Also, wenn du jemandem ein Auto verkaufen willst, dann sagst du ja zum Beispiel auch, boah, der zieht richtig gut den Berg hoch. Ja? Und er hat so eine gute Radioantenne, der kann sogar SWR3 Baden-Württemberg in Bayern empfangen. Ja, kauf mir das Auto ab. Ja, so die wichtigen Sachen halt. Du würdest ja aber nie hingehen und sagen, ja, es ist natürlich schon so, schwarzes Auto, du siehst jeden Dreck siehst du da drauf sofort. Ja? Also du erzählst ja das Gute, ja, und nicht vielleicht, was vielleicht noch dann sonst noch mitkommt. Und genauso ist es, wenn wir das Evangelium weitersagen, oder? Da sagen wir ja, Gott liebt dich und er will das Beste für dich und er hat einen tollen Plan für dein Leben und er ist immer da und toll und toll und toll. Und es ist alles wahr, ja, also das dürfen wir auch so machen. Jesus hat es ein kleines bisschen anders gemacht. Wenn wir mal schauen, was Jesus gesagt hat, in Lukas 14, Vers 5, in Matthäus 16, okay, Parallelstelle hat er an beiden gesagt. Da hat Jesus gesagt, hey, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hört sich jetzt ein kleines bisschen anders an, wie alles gut und alles wird gut und alles wird einfacher, ja? Sondern Kreuz auf sich nehmen. Also nach dieser Botschaft, so, hey, und willst du auch Jesus nachfolgen? Also ich erzähle euch die Geschichte vom Leben von Petrus. Ja, der war aktiv und ist gereist und dann am Ende Jesus nachgefolgt, hat für Jesus gepredigt und am Ende ist er kopfüber gekreuzigt worden. Willst du auch Jesus nachfolgen? Oder man hat dieser berühmte Satz von der frühen Kirche, war: Das Blut der Märtyrer ist der Samen des Evangeliums. Weil man einfach gesehen hat, so viele Menschen sind getötet worden für ihren Glauben. Und wenn sie getötet worden sind und mit so viel Glaube und Freude irgendwie vor ihren Feinden standen, dann war das richtig wie ein Samen für das Evangelium. Ja? Das Blut der Märtyrer ist der Samen des Evangeliums. Willst du auch Christ werden? Ja? Also machen wir ja selten so. Vielleicht sollten wir es mehr so machen, ja, und Menschen vielleicht auch gleich mal sagen, ja, also Christ sein ist Hammer und Gott ist immer da und Gott liebt dich und du hast Geborgenheit und alles Mögliche. Aber es bedeutet eben auch, dein Kreuz auf sich zu nehmen und dich selber zu verleugnen. Und also ich nehme das immer wieder wahr. Ich habe vor einigen Jahren mit einer jungen Christin geredet, die gesagt hat, naja, ich habe jetzt Jesus in mein Leben aufgenommen und jetzt bin ich schon Christ seit einigen Monaten und irgendwie in meinem Job läuft es einfach überhaupt nicht. Und es wird auch gefühlt eher schlechter und ich verstehe mich immer schlechter mit meinem Chef. Und ich habe doch Jesus in meinem Leben aufgenommen, soll es dann alles viel besser werden? Ne? Ich glaube, teilweise ist das Problem, dass wir andere locken, dadurch, dass wir ein Stück weit Wohlstand versprechen. Ja? Ach, Gott ist doch Heiler, glaub an ihn und er wird dich heilen. vieler dieser Menschen, da kommt dann schnell die Ernüchterung, ja, wenn das so gepredigt wird. Weil es ein falsches Versprechen ist natürlich. Aber bei manchen ist es einfach auch ein Stück weit implizit. Du erzählst davon, wie gut Gott ist und die Menschen denken dann halt, naja, Gott ist gut und Gott will mein Bestes und wenn er mein Bestes will, dann will er bestimmt nicht, dass ich diese Krankheit habe und das heißt, er will mich dann, ja, und so reden wir uns selber in so ein Wohlstandsevangelium irgendwie rein. Und deshalb ist diese Bewertung, diese Evaluation des Glaubens, glaube ich, was ganz Normales, das für viele Christen kommt, nachdem sie zu Jesus gekommen sind. Ich glaube, für manche ist es vielleicht ein bisschen wie ein Kater am nächsten Morgen. Für manche kommt es aber auch erst Jahre später. Ja, so, da kommt mal eine schwierige Situation, eine heftige Krankheit, ein Tod eines Lieben und du stellst dir die Frage, und wo war Gott jetzt? Ja. Und dann ist es eben extrem wichtig, solche Menschen aufzufangen und ihnen zu helfen. Und wie kann das Ganze passieren? Also nach dieser Evaluierung der Entscheidung, die wir am Plus 1 haben, dann kommt Plus 2. Und das ist, wo ich heute ein bisschen Werbung für die Kirche machen möchte. Engel sagt, dann kommt die Einbindung in den Leib Christi als sehr wichtigen Punkt. Einbindung in den Leib Christi, also in die Kirche. Es ist interessant, die Bibel, wenn die Bibel über Kirche redet, dann oder über Leib Christi, dann redet sie oft so über die gesamte Kirche, ja, also alle Kirchen, alle Christen auf der ganzen Welt zusammengefasst. Oftmals aber auch, das sehen wir gleich am Ende noch, von den lokalen Kirchen, ja. Also wir als FEG Herzogenaurach, wir sind ein Leib Christi, ja. Genauso wie, also Leib Christus bedeutet beides, ja, das Ganze in der Welt, aber auch unser Leib hier, den wir haben als FEG Herzogenaurach zum Beispiel. Und die Frage ist, was ist denn dieser Leib Christi? Also was sind wir als FEG Herzogenaurach? Was können wir hoffentlich bieten? Manchmal vielleicht mehr und manchmal vielleicht weniger. Und mein erster Punkt, den ich hier habe, ist, wir sind oder der Leib Christi kann Heimat sein für Christen. Meine Hoffnung ist es, dass auch unsere Kirche ein sicherer Ort sein kann, auch um Fragen zu stellen. Stell dir mal vor, du bist 14 oder du hast ein 14-jähriges Kind und das Kind, das war jetzt immer im Kindergottesdienst und alles Mögliche und im BU und dann kommt es eines Tages von der Schule heim und sagt, naja, mein Lehrer hat sich gerade um mich lustig gemacht, weil er hat gesagt, naja, denkende Menschen glauben nicht oder sowas. Und es hat das Kind irgendwie in so eine Spirale reingeworfen und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich glauben oder denken soll und kann und darf und ich habe Zweifel und Probleme. Wo kann dieses Kind hinkommen, um Heimat zu finden, um Zweifel zu äußern, um Fragen zu stellen? Und die Hoffnung ist, dass genau das in der Kirche passieren kann, ja? Stell euch mal vor, dieses Kind hat eben keine Kirche, hat kein Leib Christus, keine Gemeinschaft. Wo kann es solche Fragen stellen? Und es muss gar kein Kind sein. Vielleicht, wenn jemand tatsächlich mal durch so eine schwere Zeit des Leidens im Leben geht, wo kann man hinkommen, um die schwierigen Fragen zu stellen? Pastor oder Kleingruppenleiter oder wer auch immer, mir ist was Schreckliches in meiner Familie passiert. Ich kann gerade nicht glauben, dass Gott gut ist. Was ist los? Ja. Und dann kann man hoffentlich, gibt es da nicht nur irgendwelche einfachen Antworten und Plattitüden, sondern kann man dann zusammensitzen und zusammen weinen und zusammen kämpfen mit Gott und füreinander einstehen. Ja? Also das ist die Hoffnung, dass das Gemeinde einfach Heimat ist, so ein sicherer Ort ist, wo man Fragen stellen kann, wo man auch zweifeln darf. Heimat ist auch, bedeutet auch, dass es ein Ort ist, wo man ein soziales Netz findet. Ja? Stell dir vor, du bist in Rente, du kommst in Rente und die Kinder sind weit weg, entweder physisch oder emotional. Und wo ist jemand, wo hast du jemanden, der mal zu dir zum Kaffee kommt oder für dich einkaufen geht? Also wo ist dein soziales Netz? Das kann natürlich eine Gemeinde auch sein. Ich habe das während meinem Long-Covid immer wieder erfahren, wie meine Kleingruppe einfach für mich auch eingestanden ist und mal zum Rewe für mich gegangen ist oder mit dem Darcy spazieren gegangen ist, weil ich es einfach nicht konnte. Ich habe sonst hier niemanden. Ja? Ich bin hier Neigschmeckter, Hergezogener. Ja? Und für mich ist es so wichtig, durch die Kirche eben ein soziales Netz zu bekommen. Also wir als Kirche können hoffentlich genau das bieten, Heimat, ein soziales Netz, ein Ort, wo wir offene Fragen stellen können. Was bieten wir noch als Kirche? Werbeveranstaltung, ja. Wir bieten eine Segens- und Gebetsstruktur. dieses Wort Struktur, ich weiß, dass es manchen so ein bisschen negativ aufstoßt, aber ich glaube, dass es tatsächlich was sehr, sehr Positives ist. Wenn du eine Kirche hast, dann kannst du hier gesegnet werden. Dann weißt du, wenn ich mich taufen lassen will, da gibt's eine Struktur, da gibt's Personen, die können das machen, da gibt's sogar ein Taufbecken. Ja, das sind ja alles so Sachen, die, sind gut, wenn du heiraten willst, wenn du eines Tages eine Beerdigung hast für jemand in der Familie oder wie auch immer. Das sind solche Segensakte, die wir als Kirche natürlich tun. Ich weiß, heute sind viele Menschen eben nicht mehr in der Kirche und dann kann man sich irgendwie Redner von außen noch holen. Das habe ich auch gemacht, immer wieder. Aber es ist irgendwie nicht das Gleiche, ja, wenn man die Menschen nicht kennt und wenn sie einfach ein bisschen ferner sind und sowas. Und ich finde, es ist was unglaublich Tolles, dass die Kirche irgendwie bietet. Und wenn du nicht in einer Kirche bist, wer kommt dann, um dich zu verheiraten? Wer kommt dann in den schwierigen Zeiten? Deshalb ist diese Segenstruktur, glaube ich, ganz auch wichtig. Und genauso auch die Gebetsstruktur. Es gibt Wege, wie wir als Mitglieder in der Kirche, als Freunde auch füreinander beten. Ihr habt zum Beispiel hier Gebetsanliegenskarten bei euch auf den Sitzen. Wenn irgendwas euch juckt, wenn ihr Probleme habt dann, oder einfach auch nur preisen wollt, dann könnt ihr die da drauflegen und dann draußen gibt es eine Kiste, da könnt ihr die reinwerfen, neben den Schränken da und dann wird für euch gebetet. Ja? Also wo findest du sonst einen Ort, wo du weißt, wenn ich ein Anliegen habe, da kann für mich gebetet werden. Übrigens auch ein ganz spannender Vers, Jakobus 5, Vers 14. Da heißt es, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ja? Wenn du nicht Teil eines Leibes bist, einer Gemeinde, wer sind deine Ältesten, die für dich beten können, die zu dir kommen können, die dich salben können? Ja? Auch deshalb ist es wichtig, Teil eines Leibes zu sein und Teil dieser Segens- und Gebetsstruktur zu sein. Und dann machen wir weiter mit dem dritten Punkt. Vier Hammer mit einem Extrapunkt. Dann noch Entwicklungsstrukturen. Ich glaube, das ist auch was extrem Positives ist, dass wir haben zum Beispiel, also wir haben ja ein Organigramm bei uns, ja. Das heißt, bei uns ist ganz klar festgelegt, wer leitet welche Gruppe und wer leitet dann die Gruppenleiter und wer leitet die Gruppenleiter leiten, ja. Da kann man jetzt sagen, das ist ja alles Vereinstreiberei und hier Strukturen und wie auch immer. Aber das Schöne ist, dass jeder in dieser Struktur eine Person haben sollte, der für sie zuständig ist und zu der man auch für Hilfe gehen kann, ja. Also es gibt da einfach Wege, wie wir uns so vernetzen und so kann auch Entwicklung stattfinden. Ja, ich habe das immer wieder gemacht mit den Leitern, für die ich dann persönlich zuständig bin. Ich habe so eine einseitige Seite, die sie ausfüllen dürfen dann ab und zu und sagen dürfen, hey, wie geht's mir gerade mit meiner Arbeit? Ist es mir zu viel? Wie geht's mir mit meinem Glaube? Also das sind alles so Fragen und dann können wir Gespräche haben. Ja, und ich kann dann Menschen zum Beispiel helfen, ihren nächsten Schritt auch im Glauben zu gehen oder auch mal sagen, hey, stell da was in dir fest, das passt noch nicht so. Oder also wir haben einfach Wege, wie wir aufeinander aufpassen können und also aufpassen in dem positiven Sinn, ja, und einander helfen können, einander zu Jesus hintreiben können. Auch das ist in der Gemeinde so wunderbar irgendwie auch durch die Struktur gegeben, was man vielleicht sonst nicht so hat, zumindest nicht so strukturiert auch. Und dann das vierte hier, was wir haben, also Entwicklungsstrukturen, und dann haben wir noch die Dienstgemeinschaft. Stell dir mal vor, ich oder du müssten Leib Christus ganz alleine sein. Also wir haben ja eine Aufgabe, ja, also wir haben es gelesen in Matthäus und so. Stell dir mal vor, du müsstest es alles machen. Das heißt, du sagst jetzt, ja, ich brauche keine größere Kirche, ich bin lieber gern für mich. Und dann kommst du mit einer Person über Jesus ins Gespräch und diese Person sehnt sich irgendwie nach mehr. Ja, sie sehnt sich nach mehr, Jesus besser kennenzulernen und so weiter. Und dann triffst du dich zweimal in der Woche mit dieser Frau oder diesem Mann, um Fragen zu beantworten. Und dann sagt die Person irgendwann, ja, ich habe jetzt in der Bibel gelesen und ich würde mich gern taufen lassen. Wie geht es denn? Ja. Jetzt kannst du als alleinige Person natürlich sagen, naja, wir können vielleicht schon zu zweit an die Aura unten gehen, ja, und ich tunk dich dann mal von eine Weile unter und dann ist das vielleicht auch wie eine Taufe, ja, oder hat die Person vielleicht irgendwann psychische, seelische Probleme, ja, und dann Na, du hast jetzt nie eine gute Seelsorgerschulung gehabt und du weißt, dass du das nicht alles selber annehmen darfst und alle psychischen Probleme lösen kannst. Das heißt, du wirst jetzt auf einmal aus Versehen Psychologin und versuchst der Person irgendwie zu helfen mit Dingen, für die du gar nicht qualifiziert bist. Aber du hast halt niemand sonst. Das heißt, du musst dich dann irgendwie um die Person kümmern. Und dann kommt die Person irgendwann und sie hat jetzt gelesen, von wegen Zehnten und so im Alten Testament und ich sage, naja, wo soll ich denn jetzt mein Geld hingeben, wenn ich jetzt wirklich spenden möchte? Und dann sagst du, naja, jetzt muss ich halt auch noch meinen Finanzhut anziehen und ich prüfe jetzt mal, was gute Organisationen sind und was schlechte Organisationen sind und welche Organisationen, also, und dann wirst du auf einmal auch noch Finanzprüfer für die eine Person, um die du dich kümmerst, ja, um zu sicherzustellen, dass diese 10% oder was auch immer einen guten Ort kommen, ja, und auf einmal merkst du, du bist Finanzberater und Seelsorger und Psychologe und Täufer und Bibelleiter und Gebetsleiter, alles für diese eine Person und also das seht ihr schon, wie, das geht nicht natürlich, ja, wir können kein Leib Christus, wir können nicht alleine das Ganze bewerkstelligen, aber das Gute ist, dass wir das auch nicht müssen, ja, sondern dass wir den Leib Christus haben. Und ich finde es so schön als Pastor, dass auch ich nicht alles muss. Also ich muss nicht Finanzen zusammenzählen und Wolfgang, dafür bin ich so dankbar. Ja? Und ich muss so viele Sachen nicht machen, weil wir einen Leib haben, der zusammensteht und die einfach verschiedene Dinge gut können. Und genau das finde ich so schön und genau ist ja auch das biblische Bild, oder? Wir sind ein Leib mit vielen Gliedern. Das heißt, manche können vielleicht das, was die Hände machen, besser und manche können vielleicht eher mit dem Herz arbeiten, aber keiner muss alles sein. Ja, und es ist wunderbar und auch entlastend. Das heißt, als Leib Christi haben wir auch eine Dienstgemeinschaft. Nicht einer muss alles sein, sondern wir können einander abgeben und Arbeiten abnehmen. Alles das passiert in der Kirche und alles das kann, darf und soll die Kirche auch sein. Ich glaube, und das sind ja alles die Punkte, die so wichtig sind, eine wichtige Aufgabe der Kirche ist, Menschen in ihrem Glaubensleben zu begleiten. Ja? Ich habe dann letztens mit dem Pastor geredet aus Nürnberg und er hat gesagt, na, seit Corona ist es halt so, dass du den Tobi Zeichen in München, der super Predigten predigt und die Hälfte meiner Gemeinde, die kommen immer in den Gottesdienst, die gucken jetzt halt bessere Predigten an, ja, und treffen sich dann vielleicht mal daheim unter der Woche noch mit einer Person und sagen, das ist jetzt meine Kirche. Das ist eine Denkweise, die immer weiter verbreitet ist und immer prävalenter wird auch. Und solche, also vielleicht hast du auch das Denken oder bist du jetzt im Livestream und du guckst nicht Tobi Teichen, weil du sagst, na, der Tim ist ja viel besser als der Tobi Teichen, ja, kleiner Spaß. Dann will ich dir die Frage stellen, ja, ich rede mal jetzt mit unseren Livestreamern oder vielleicht auch, ist es auch für manche im Raum. Wenn du den Tobi Teichen anschaust, ja, wo ist deine christliche Heimat, wo du aufgefangen wirst in schweren Zeiten oder wenn du wichtige Fragen hast? Wo ist deine Segens- und Gebetsstruktur? Wer sind deine Ältesten, zu denen du gehen kannst, wenn du Krankheit leidest? Wo ist die Rechenschaftsstruktur? Wer kümmert sich um deine positiven Seiten, die zu entwickeln, aber auch das, was du mal falsch machst, vielleicht mal im Zaun zu halten und auch mal mit Liebe Wahrheit sprechen? Also wo ist die Struktur, die du hast? Wo ist deine Dienstgemeinschaft? Mit wem streitest du da, wo du jetzt bist, zusammen für das Königreich Gottes? Ich glaube, das sind alles ganz wichtige Sachen, die es eben nur gibt in einer lokalen Kirche. Die gibt es in keinem Livestream oder sonst wo. Meine Frage an dich, an unsere Streamer, aber auch an euch ist, wo ist deine lokale Kirche, in der du das alles erfahren kannst? Ich hoffe, dass wir als FEG Herzogenaurach das für die meisten von euch sein können. Ja? Und dann natürlich die Ermutigung, werde, wenn du das noch nicht bist, werde Teil einer lokalen Kirche, wo du das alles erfahren kannst. Die lokale Kirche kann ich auch Vorwarnung geben, die wird Macken haben, ja? Die wird schwierige Persönlichkeiten haben. Aber du wirst da eben auch eine Dienstgemeinschaft, Entwicklungsstruktur und alles das bekommen. Ja? Also werde Teil einer lokalen Kirche, wenn du das noch nicht bist. Meine zweite Anwendung, die ich habe, ist, wenn du Teil einer Kirche bist, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Kirche wird nur so weit Heimat, wie du sie Heimat werden lässt. Ich höre das immer wieder von Menschen aus der Gemeinde, teilweise Menschen, die schon sehr lange in unserer Gemeinde sind, die sagen dann, nein, wir sind kein richtiger Ort der Heimat oder Gemeinschaft oder wie auch immer. Meistens sind es Menschen, die weder eine Kleingruppe haben, noch in einem Team mitarbeiten oder auch keine Mitglieder sind dann oder so. Ja? Also du kriegst so viel Heimat und Gemeinschaft und alles von dem, wie du dich auch für die Gemeinde aufmachst und in die Gemeinde integrierst. Ja, das ist alles ein Prozess und es dauert seine Zeit. Und wenn du immer noch die Meinung hast, na, die Kirche ist nicht so richtig Heimat und Gemeinschaft und so, ich glaube, dann liegt es mehr an dir, als es an der Kirche liegt. Deshalb meine Herausforderung an dich: Geh diesen Schritt auf die Kirche zu, lass sie Heimat werden. Es ist nicht die Aufgabe deines Pastors, dass er es zur Heimat macht. Du musst das Ganze zu deiner Heimat machen. Okay? Und meine dritte Ermutigung, die ich habe für euch, ist, lade Menschen ein, Christen, die heimatslos sind, und helf ihnen, eine Heimat, eine Gemeinde zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass in Herzogenaurach und im Umkreis von Herzogenaurach hunderte von Christen gemeindelos existieren. Und ich glaube eben, dass es ein großes Problem ist, weil ganz arg viel fehlt. Lade Menschen, gerade Christen, ein, Teil vielleicht unserer Gemeinde zu sein, oder wenn es nicht passt, dann auch zu einer anderen Gemeinde zu sein. Okay, wir haben es geschafft. Mein Countdown läuft, ne? Das heißt, ich kann noch eine Weile weiter predigen. Da steht immer noch 30 Minuten drauf. Pech gehabt. Ich habe noch einen Punkt und hier mag ich noch überleiten, weil wir feiern jetzt zusammen das Abendmahl. Einer der großen Vorteile, eine Kirche zu haben, ist, dass wir auch eine Abendmahlsgemeinschaft haben. Das Abendmahl hat ja verschiedene Aspekte, die verschieden betont werden. Es ist zum einen ein Erinnerungsmahl oder ein Verkündigungsmahl, aber es ist eben auch ein Gemeinschaftsmahl. In der katholischen Kirche, da ist es ein bisschen klarer, weil da wird das Abendmahl ja nur zum Abendmahl, wenn der Priester da seine Umwandlungen da macht und so. Da glauben wir nicht so dran, sondern letzten Endes sagen wir, auch jemand zu Hause kann irgendwo Abendmahl feiern, oder in einer kleinen Gruppe kann man Abendmahl feiern. Man braucht nicht immer einen Priester oder einen Pastor dazu. Aber ich glaube wirklich, das Abendmahl, das wir feiern als Gemeinde, als Leib Christus, hat auch biblisch nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Ich lese mal vor aus 1. Korinther 10, Vers 16 bis 17, und am Ende kommt was ganz Wichtiges. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Und jetzt Achtung. Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Ja, und hier redet Paulus vom Leib Christi in Korinth, weil an die Korinther hat er da geschrieben. Ich stelle es mir ein bisschen so vor, wenn du in deiner kleinen Gruppe, also stell dir mal vor, du gehst zum Bäcker, ja, und du kannst dir beim Bäcker verschiedene Sachen kaufen. Entweder du kaufst dir ein Leib Brot, ja, oder du kaufst dir eine Tüte voller Brötchen, ja, so Laugenbrötchen oder sowas. Wenn wir in den Kleingruppen Abendmahl feiern, was okay ist, dann sind wir im Prinzip, feiern wir das Abendmahl als kleine Brötchen. Ja. Wenn du alleine Abendmahl feierst, dann feierst du das Abendmahl vielleicht als Krümelchen. Aber nur in der Kirche, im Leib Christus hier in Herzogenaurach, kannst du das Abendmahl wirklich in der Ganzheit des Leibes feiern. Und ich glaube, dass da schon mal nochmal was ganz Besonderes drin liegt. Ja? Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle ein Leib. Das Abendmahl ist eben auch ein Gemeinschaftsmahl. Und das können wir als Teil eines Leibes erfahren. Und ich bin einfach überzeugt, dass es nochmal was ganz Besonderes ist und was ganz anderes und was viel biblischeres nochmal, wenn wir das Abendmahl zusammen als Gemeinde feiern und nicht nur in kleinen Gruppen oder persönlich. Und so mag ich euch jetzt einladen, Abendmahl zu feiern. Wir haben jetzt gleich ein bisschen Musik und dann wird das Abendmahl ausgeteilt. Wenn ihr kein Abendmahl nehmen wollt, dann könnt ihr das einfach kurz im Austeiler sagen. Und sonst nehmt euch das runter und dann könnt ihr noch kurz warten, und dann nehmen wir das Abendmahl gleich zusammen ein, sobald wir alle haben und wenn ich dann die Einsetzungsworte vorgelesen habe.